einfach nach vorne kommen und ins Mikro sprechen? Ich glaube, das ist bei der Raumgröße ganz sinnvoll. Nee?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann konnte man bisher nicht feststellen, dass Yoga auch ohne medikamentöse Therapie eine signifikante Wirkung hat. Wie darf man das interpretieren oder wie haben Sie das bislang interpretiert?
Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, war auch nicht so, wie wir es erwartet hatten. Es gab halt eine oder zwei, ich glaube, es gab nur eine Studie, die Menschen mit Bluthochdruck, mit erhöhtem Blutdruck untersucht hat und die keine Medikamente genommen haben, wo also quasi die Diagnose im Rahmen der Studie gemacht wurde. Und die haben dann einen Yogakurs angeboten, vorher, nachher Blutdruck gemessen und tatsächlich keine signifikante Reduktion im Vergleich zu einer Kontrollgruppe gemessen. Ich glaube tatsächlich schon, dass Yoga auch ohne Medikamente wirkt. Woran das jetzt in dieser einzelnen Studie genau lag, kann ich auch nicht genau sagen. Ob es jetzt tatsächlich so ist, dass man einen additiven Effekt hat auf einen Beta-Blocker zum Beispiel, der ja auch schon wieder stressreduzierend wirkt und Yoga da noch mit draufsatteln kann, finde ich jetzt physiologisch schwierig zu erklären. Also das sind halt Ergebnisse aus klinischen Studien. Wie es bisher aussieht, dass man jetzt wirklich auf Basis der bisherigen Studienlage sagen muss, als Ersatz taugt es nicht. Ob es im Alltag bei einzelnen Patienten wirkt, statt Medikation, kann man so im Endeffekt nicht sagen. Eine Studienlage gibt es aber bisher nicht her. Ich glaube, hier war noch eine Frage.
Ich glaube, es ist deshalb gut, weil hinten hört man nicht, wenn du nach vorne sprichst.
Immer nur so ein bisschen schwierig, ins Mikro zu sprechen. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ging über 12 Wochen. Mhm. Und wie oft haben die Teilnehmer denn Yoga gemacht?
Mhm. Die haben einmal pro Woche im Kurs geübt, über 90 Minuten. Und sollten dann auch noch zu Hause üben. Ich weiß gar nicht, was ihr empfohlen habt. Wahrscheinlich tägliche Übung möglichst, oder? Mhm. Es wären ja auch die Empfehlungen für körperliche Aktivitäten und dass man nicht nur einmal pro Woche das macht, das war halt jetzt das Kursangebot, sondern dass man, ich glaube, 5-mal pro Woche ist Minimum für körperliche Aktivität, damit es einen gesundheitlichen Effekt nach WHO entfaltet.
Ja, danke. Ja, wie jede gute Studie wirft diese Studie sehr viele Fragen auf, vor allem für die, die Yoga praktizieren als Therapie wie wir. Eine wichtige Frage wäre zum Beispiel, wenn wir die Asana-Praxis anschauen, die dort gemacht worden ist, auf welche Art sie eigentlich gemacht wurde. Mhm. Weil die Frage aus der Praxis heraus, wie eigentlich Asana bezogen auf diese Frage von Bluthochdruck wirken, wird höchstwahrscheinlich sehr viel damit zu tun haben, wie ich die Asana praktiziere, ob ich mit hoher Spannung, ob ich zum Beispiel die Atmung benutze und die Ausatmung dabei betone. Das heißt, eine direkte Wirkung auf Bluthochdruck bezogen auf Asanas stellt eben genau solche Fragen noch einmal. Und das Gleiche gilt auch für das Pranayama. Mhm. Also welches Pranayama eigentlich wurde benutzt? In welche Richtung können wir das erklären? Und von daher finde ich diese Studie wunderbar, dass das erste Mal nach diesem Unterschied gefragt wird und wirklich gefragt wird, wie wirkt das eigentlich, was wir tun? Mhm.
Ganz wichtiger Punkt, vielen Dank. Für alle, die es wirklich in die Tiefe interessiert, der Artikel ist frei verfügbar im Internet und im Anhang ist sehr genau aufgelistet, was wann in welcher Intensität gemacht wurde. Wie es tatsächlich geübt oder unterrichtet worden ist, würde ich gerne wieder einmal an die Kollegin weitergeben, mit dem praktischen Teil betraut war. Bin sehr froh, dass Sie bei uns sind.
Hallo. Als Pranayama haben wir Nadi-Shodhana benutzt, mental sowie mit den Fingern physisch unterstützt. Und von der Asana-Praxis haben wir verstärkt mit der Ausatmung praktiziert. Und es waren Standhaltungen dabei, Heldenhaltung, also Held 1 eigentlich nur und auch mal ein paar Parshvakonasana, die seitliche Streckung und Drehungen in der Rückenlage. Also der Körper wurde einmal quasi durchbewegt, zumindest in dem Stil, wie ich unterrichte, immer in Verbindung mit dem Atem, Ausatem orientiert. Das hat eigentlich ganz gut geklappt und die Entspannung war dann auch geführt. Meditation war auch meistens geführt. Und da kam dann auch, gerade bei den Gruppen, wo wir nur Pranayama und Meditation gemacht haben, ziemlich schnell die Frage, wie soll ich das zu Hause machen? Die hatten eine Anleitung, aber die haben gesagt, ich kann mich trotzdem nicht da hinsetzen, mir fehlt deine Stimme. Und dann haben wir für beide Gruppen dann auch noch eine akustische Aufnahme gemacht, die die dann zu Hause abspielen konnten. Und die haben signalisiert, dass denen das sehr geholfen hat. Also einfach, um die tägliche Praxis dann auch beibehalten zu können. Mhm. Und das war dann hauptsächlich der Endteil, die geführte Entspannung und die Meditation, die die dann akustisch zu Hause noch abspielen konnten.
Ja. Super. Wurde erhoben, wie viel die Teilnehmer tatsächlich zu Hause geübt haben?
Ja. Haben wir erhoben, ich habe die Zahlen jetzt ehrlich gesagt nicht mit. Also wir haben es erhoben und es war halt in der Gruppe ohne Asanas war es weniger. Es war jetzt in dem Fall kein signifikanter Unterschied, die Studie war auch nicht gepowert, um wirklich das zu entdecken, aber es war schon wahrnehmbar weniger in der Gruppe. Genau.
War das dynamisch oder statisch?
Dynamisch. Dynamisch, ja. Also im Fluss des Atems. Mal 2-3 Atemzüge bleiben, aber jetzt nicht wirklich lange. Es ist ganz genau gleich geblieben. Wir haben ausgearbeitet die ersten 4 Wochen diese Asanas und an das Pranayama rangeführt und dann die nächsten 4 Wochen einen Schritt weitergegangen und dann also in den letzten 4 Wochen, also aufgebaut aufeinander. Ja.
Über die 12
Wochen. Ja.
Okay. Mhm. Genau.
Ich habe die Atmung vorgegeben, insofern, dass die Idee da ist, dass ich mich mit der Einatmung aufrichte und mit der Ausatmung vorbeuge oder drehe. Und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht, dann fließt der Atem frei, ne? So in der Richtung.
In welcher Tradition
unterrichten Sie? Krishnamacharya Desikacha.
Genau, aber ganz wichtig, Entschuldigung.
Ja, es hat auch noch eine Kollegin die Studie mit durchgeführt. Also ich habe 3 Monate gemacht und dann kam ja die nächste Gruppe nochmal mit 3 Monaten. Und die Janine Nagel, die hat in mehreren Traditionen gelernt.
Und es war ja auch wirklich ein Ziel, nicht zu sagen, wir untersuchen jetzt Krishnamacharya-Tradition, ja, sondern dass wir versuchen, es traditionsübergreifend zu machen, was natürlich immer nicht geht, hundertprozentig, wenn man entsprechend sozialisiert ist. Aber ich glaube, das habt ihr schon wirklich gut geschafft, was zu finden, wo alle Yoga-Lehrenden aus den verschiedenen Traditionen sich mit anfreunden konnten.
Hat ein bisschen gedauert.
Mhm.
Also wir hatten einen Arbeitskreis mit vielen Yoga-Lehrern und haben uns dann dieses Konzept erarbeitet über Monate.
Mhm.
Ja, es war nicht immer ganz einfach, aber hat geklappt.
Ja.
Und hat funktioniert.
Schön, weitere Fragen, ja? Beiträge?
Ich möchte nachfragen, wie häufig Sie das 24 Stunden Monitoring durchgeführt haben.
Wie häufig wir das durchgeführt haben? Insgesamt 3-mal, also einmal vor der Yoga-Intervention, einmal danach und einmal im Anschluss.
Gab es eine Vergleichsgruppe?
Ja, wir hatten
mal genau dieses Intervall
genau
durchzunehmen mit anderen Teilnehmern.
Wir hatten ja 3 Gruppen. Das ist hier einmal dargestellt, dass wir eine Gruppe hatten, die im gleichen Intervall gemessen worden ist. Also einmal mit Asanas, einmal ohne Asanas und eine unbehandelte Kontrollgruppe. Die sind aber exakt zum gleichen Zeitpunkt auch gemessen worden. Also einmal zu Beginn der Studie nach 12 Wochen und nach 24 Wochen.
Wie war das Ergebnis der Kontrollgruppe?
Die Kontrollgruppe ist, das ist das Blaue, das ist hier der Verlauf. Es gab also eine leichte Zunahme zu Woche 12 und dann ist es wieder ungefähr gleich geblieben zu Woche 24 des Blutdrucks. Das sind aber ganz normale Schwankungen. Also da kann man im Endeffekt sagen, in der Kontrollgruppe scheint nicht so viel passiert zu sein und auf jeden Fall gibt es signifikante Unterschiede zur Interventionsgruppe.
Ja, gerne.
Haben auch ein schönes aktivierendes Element jetzt drin, ja, ne?
Finde ich gut. Dadurch kommt Bewegung auch in den Raum.
Ja, ich hätte auch noch mal eine Frage an dich. Wir haben uns noch mal diese Intervention, eure Intervention noch mal konkret angeguckt und mir ist aufgefallen, korrigierst mich, wenn ich mich da irre, dass in dieser Pranayama-Meditationsgruppe auch Asana unterrichtet worden ist. Ihr habt Schulterbrücke unterrichtet zweimal. Die Unterlagen, die ich da jetzt bekommen hatte, also aus dieser allgemeinen Studie, dann, wenn das nicht so stimmt, also da gab es zweimal eine Schulterbrücke, dynamisch und statisch, und ich habe mich gefragt, warum eigentlich, kannst du das, wollte ich dich jetzt einfach mal fragen. Da gab es ganz viel Pranayama-Meditation. Nicht? Da muss ich wirklich nochmal nachschauen. Also ja. Ich habe das nicht, glaube ich, nicht falsch. Gut, also...
Nee. Aha. Oder mal einen Arm heben, Arm senken, aber ansonsten nur gesessen und gelegen.
Komisch, das wundert mich jetzt wirklich. Also gut, dann ist meine Frage hinfällig, weil ich mich gefragt habe, warum eigentlich. Aber meine, dennoch so in Bezug auf so zukünftige Überlegungen ist doch eigentlich so, also aus unserer Erfahrung ist es so, dass wenn wir sagen, wenn wir Asana üben, dann kommt bei sehr Unterschiedliches heraus, was Atem angeht, zum Beispiel, ob wir viel Vorbeugen üben oder viel Rückbeugen üben. Auch wenn wir das zum Beispiel in Virabhadrasana mit einer Ausatmung verbinden, macht das nochmal einen Unterschied, einen deutlichen Unterschied, wenn man sich hinterher den Atem anschaut, den Atemfluss und auch die, ja, okay, den Atemfluss anschaut und die Befindlichkeit. Und da fände ich eigentlich ganz spannend, dass man nochmal guckt, ob nicht so der in der Differenzierung, was jetzt Blutdruck senkend, wo man vielleicht noch eine Verbesserung oder eine klarere Aussage bekommen könnte, nicht so mal geguckt werden kann. Ich frage, du bist derjenige, der hier die Untersuchung machen kann, ob man nicht einfach mal eine Praxen miteinander vergleichen könnte, wo die eine Praxis, sprich Asana plus Pranayama, die Ausatmung richtig betont, sprich durch Vorbeugen, und die andere Praxis mehr auf der Seite ist, die Einatmung betont. Und gerade beim Pranayama macht es ja nochmal einen großen Unterschied, ob ich, da ist die Technik nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, ob ich vermehrt ausatme oder vermehrt einatme, nach dem, was du da vorhin auch nochmal gezeigt hast. Das fänden wir total spannend.
Bin ich grundsätzlich total bei dir. Es sind auch wichtige Fragen, vor allem halt von Menschen, die wirklich wissen, worum es geht beim Yoga. Das Problem ist, dass wir da mitten in die harte Forschungswirklichkeit fallen. Ich habe gerade schon gesagt, die Studie ist teilfinanziert werden vom BDY, die auch die Wichtigkeit gesehen haben, aber schon bei der Veröffentlichung im Ärzteblatt kann dann schon so ein bisschen Skepsis, warum wir denn überhaupt verschiedene Yoga-Stile untersuchen. Und als ich dann sehr betont habe, dass sich hinterher die Wirkung umkehrt, man ja auch so, ja, ist jetzt ja gar nicht so spannend. Die spannende Aussage wäre doch, Yoga hilft bei Hypertonie. Wo ich dann, ja, das wussten wir eigentlich schon vorher. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, in die medizinisch-wissenschaftliche Wirklichkeit dann reinzubringen, dass Yoga nicht gleich Yoga ist und dass es wichtig ist, da zu differenzieren. Und dann sind wir in der Frage, wer finanziert so eine ziemlich spezielle Studie, wo man dann schon in einem Bereich ist, wo niemand, der sich mit Yoga nicht auch bisschen mehr in die Tiefe auskennt, einfach dann sieht, jo, das kann tatsächlich einen Unterschied machen. Wenn er wirklich verschiedene Arten differenzieren, das ist ja selbst bei Gelegenheitsübenden wahrscheinlich noch nicht so angekommen, dass das einen Unterschied machen kann. Und da würde ich tatsächlich ein großes Problem sehen, eine finanzielle Förderung für so eine Studie zu kriegen. Wenn dir da jemand einfällt, sind wir sehr gerne dabei.
Hallo. Kannst du ein bisschen hochgehen mit dem? Ja, weitere Erfahrungen vielleicht noch aus der eigenen Praxis oder Fragen an Dr. Kramer? Sonst hätte ich auch noch eine Frage.
Ja, gerne.
Gar nicht so sehr zu der Studie, die ich auch wirklich sehr überzeugend finde, und, sondern du hattest eben gesagt, es ist aufgefallen, dass Yoga-Praktizierende mehr Drogen zu sich nehmen. Dazu wüsste ich gerne noch mal etwas genauer. Welche Art von Drogen?
Ja.
Aber ich es ganz interessant finde, also tatsächlich, ich sage auch gleich noch was dazu.
Ja, ich habe jetzt die Abbildung nicht mitgebracht, die ist immer ganz schön eigentlich, aber es haben schon mehrere Untersuchungen gezeigt, dass Yoga-Praktizierende tatsächlich in fast allen Lebensstilbereichen gesünder leben als Nicht-Praktizierende. Was immer rausfällt, ist Alkoholkonsum, da sind sie immer ungefähr gleich. Und in der australischen Studie waren tatsächlich Fragen zu illegalen Drogen mit drin. Und da waren in vielen Bereichen die Yoga-Praktizierenden tatsächlich, dass sie signifikant mehr konsumiert haben. Und vor allem bei Drogen, die man eher mit einer Bewusstseinserweiterung in Verbindung bringt. Also Marihuana ist mehr konsumiert worden, LSD und natürliche Halluzinogene, sowas wie Pilze, Kakteen und sowas. Also schon die klassischen Hippie-Drogen eigentlich. Ne? Also es ist die Frage, ob so ein bisschen daran liegt, dass Yoga ja auch ursprünglich so ein bisschen aus dem eher alternativen Bereich gekommen ist oder ob es einfach generell eine Suche nach Bewusstseinserweiterung ist bei Yoga-Übenden, das wissen wir nicht, aber die Zahlen sprechen schon dafür. Das ist eine schöne Richtung, freut mich.
Interessante Richtung. Nein, weil ich mich nämlich gefragt habe, tatsächlich, es ist ja assoziiert, aber weiß man auch, wie das assoziiert ist? Weil war die gesunde Lebensweise vorher da oder ist sie erst gekommen dann danach? Weil das ist ja eigentlich der wirklich interessante Punkt.
Ja, genau. Ein ganz wichtiger Punkt bei epidemiologischen Studien, darum spreche ich auch nie davon, dass Yoga das verursacht, sondern von Assoziationen. Das heißt, wenn man bei diesen Studien hat man immer einen Längsschnitt. Das heißt, man nimmt Menschen und fragt die, sag mal, wie ernährst du dich eigentlich? Und sag mal, machst du eigentlich Yoga? Und dann guckt man, ob das zusammenhängt. Und man weiß jetzt nicht, ob Menschen, die sich vegetarisch ernähren, viel bewegen und gerne kiffen, ob die viel Yoga machen. Oder, ein bisschen überspitzt, oder ob Menschen, die Yoga machen, dann eher dazu neigen, diese Verhaltensweisen durchzuführen. Ich persönlich vermute, dass es wahrscheinlich beides ist. Also es gibt auch klinische Studien, die zeigen, dass Menschen, die eine Yoga-Übung verordnet bekommen, auch in anderen Bereichen mehr Sport machen. Also wenn man sich das anguckt, steigert auch die Yoga-Übung an sich schon die Sportaktivität. Andererseits ist es natürlich naheliegend, dass Menschen, die sich eh schon viel bewegen, eher zum Yoga gehen als eine klassische Couch-Potato, dass wahrscheinlich beides zusammenwirkt. Und ich hoffe mal, dass es bei den Drogen eher so ist, dass Menschen, die Drogen nehmen, auch mehr Yoga machen und nicht andersrum. Aber die Daten geben es nicht her, das ist eine reine Querschnittsstudie.
Gut, dann... Nochmal ganz herzlichen Dank an dich,
Holger. Herzlich gerne. Vielen Dank für die Einladung.